Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Früher hat man erfolgreichen Feldherren ein Denkmal gebaut, um ihnen zu gedenken. Klar, das aber reicht den Franzosen jetzt nicht mehr. Dem wohl bekanntesten ihrer Feldherren, Napoleon Bonaparte, wollen sie jetzt gleich einen ganzen Freizeitpark widmen. Was es da zu sehen geben wird und ob Napoleon in Frankreich und der Welt beliebt genug ist, um ausreichend Besucher anzulocken, das fragen wir jetzt Frankreich-Korrespondentin Anna-Christine Heckmann aus dem ARD-Studio in Paris. Schönen guten Tag, Frau Heckmann.
Ja, guten Tag.
Frau Heckmann, wo genau soll dieser Freizeitpark denn entstehen?
Also ganz in der Nähe von Paris, in einem Städtchen mit einem etwas komplizierten Namen, Montereau-Fault-Yonne. Also kurz Montereau wollen wir es mal nennen. Und dieses Städtchen liegt etwa 80 Kilometer südöstlich von Paris. Und in dieser Gemeinde, die also rund 16.000 Einwohner hat, die ist deshalb bekannt, weil dort der französische Kaiser Napoleon Bonaparte seinen letzten Sieg errungen hat. Das war im Februar 1814. Nämlich er kam aus Russland zurück von seinem Feldzug, von dem verheerenden Russlandfeldzug, und hat dann in der Schlacht von Montereau es geschafft, Österreicher und Württemberger zu besiegen. Und deshalb ist dieser kleine Ort in Frankreich auch recht bekannt, denn seit dieser Zeit kommen Napoleon-Fans, wollen wir sie mal nennen, in die Gemeinde. Im Februar immer, da kommen zwischen 10.000 und 20.000 Leute wirklich zum Teil auch kostümiert im kaiserlichen Outfit, um ihrem Helden zu gedenken, aber natürlich auch um zu feiern.
Und bestimmt die Schlacht nachzustellen, oder sind die Franzosen nicht so verrückt wie die Amis an vielen Stellen?
Na, ganz so verrückt ist es nicht, aber es wird natürlich ein bisschen gefeiert, und wenn die dann eben da kostümiert antreffen, das hat schon was Originelles auf jeden Fall.
Wie groß wird denn der Park? Weiß man das schon?
Ja, also die Idee des Parks, die Idee steckt ja noch in den Kinderschuhen. Sie wurde ja erst vor ein paar Wochen überhaupt erst vorgestellt in der Nähe von Paris. Es gibt also noch keine endgültigen Zahlen, aber man spricht von einer Fläche von etwa 100 Hektar. Also wenn man jetzt zum Vergleich Disneyland Paris mal nimmt, dieser Park hat knapp 2000 Hektar. Also man sieht, der Napoleon-Park wird da schon noch mal eine Nummer kleiner.
Ja, Napoleon war ja auch selber eine Nummer kleiner. Entschuldigung, das muss da an der Stelle ja sein. Was wird es denn da geben? Wurde da schon ein bisschen was vorgestellt? Also keine Ahnung, eine Achterbahn wird wahrscheinlich dabei sein. Vielleicht ein Mensch in einer Kanone oder sowas? So der passen.
Also ich glaube, es bleibt ein bisschen traditioneller. All das ist natürlich auch noch ein Geheimnis. Aber es geht natürlich um die Geschichte Napoleons und wie genau die aufgearbeitet wird. Das überlegt man sich. Also ganz klar ist, der Park soll modern sein und man soll auf spielerische Art und Weise den französischen Feldherrn kennenlernen. Der Bürgermeister von Montereau, Yves Jégot, dem schweben imaginäre Spaziergänge vor. Das heißt, man soll sich auf die Spuren von Napoleons machen, zum Beispiel dank digitaler Technik in Ägypten und Russland seine Feldzüge miterleben. Also eins ist klar, die Konzeption wird, glaube ich, vor allem eine Herausforderung an die digitale Technik.
Also wenn man hier in Deutschland sagt Napoleon, dann denkt man sofort, ja, das war doch der kleine Spinner mit der Hand im Sakko, der die ganze Welt unterjochen wollte und dann auf irgendeiner einsamen Insel verbannt wurde. Das ist ja so, das denkt man hier. Wie denken die Franzosen denn über ihren größten aller Feldherren? Lieben die den?
Also in Frankreich hat Napoleon natürlich schon ein besseres Image. Er gilt eher so als Hüter des Erbes der französischen Revolution, weniger jetzt als Kriegsverbrecher, sag ich mal. So wird er ja manchmal in Europa auch gesehen. Mhm. Also die Franzosen sehen in ihm Napoleon, der in Frankreich Reformen in der Justiz, im Militär, in der Bildung veranlasst hat und der 1804, das ist sehr wichtig für die Franzosen, den Code Civil veröffentlicht hat, also das erste bürgerliche Gesetzbuch. Und deshalb für die Franzosen hat Napoleon einen großen Verdienst auch daran, dass das Erbe der Revolution auch fortgeführt wurde. Also er hat eigentlich ein ganz gutes Image und deshalb will man ihm ja auch diesen Park widmen.
Okay, und ist es denn eine Sache, die wirklich jetzt so, die Franzosen sind ja gerne auch mal la grande nation, und das machen wir jetzt nur für uns, oder wollen die damit auch Touristen anlocken und vielleicht sogar Disneyland Paris Konkurrenz machen?
Also mit der Konkurrenz zum Disneyland Paris, glaube ich, wird es ein bisschen schwer, aber die sagen, Napoleon ist in ganz Europa bekannt und insofern hoffen sie, dass es eben eine touristische Attraktion mehr im Großraum Paris wird. Sie rechnen mit rund 2 Millionen Besuchern pro Jahr. 3000 Arbeitsplätze sollen auch dadurch entstehen. Also man will natürlich nicht nur Franzosen in den Park kriegen, sondern alle Touristen, die nach Paris kommen. Und wenn alles gut geht, wird der Park 2017 fertig. Das ist noch eine Weile, aber Es ist so geplant.
Ach, die Zeit rast, das wird schon kommen. 100 Hektar, also ein kleiner Freizeitpark für einen kleinen Mann, der aber ein ganz großer Feldherr war. Über die Pläne des Napoleon Bonaparte Freizeitparkes in einem Dorf, das ich jetzt schon wieder nicht aussprechen kann, weil ich es vergessen habe, sprach ich mit Anna-Christine Heckmann aus dem ARD-Hörfunkstudio in Paris. Frau Heckmann, vielen, vielen Dank.
Tschüss aus Montereau-Foyon.
Merci beaucoup.
2-1.
Also eigentlich braucht man für ein vernünftiges Fußballspiel ja nur einen Ball, ein paar motivierte Spieler und zwei zur Not mit Blechdosen gebastelte Tore und den häuslichen Garten als Spielfeld oder bei mir war es der gepflasterte Hinterhof in Spandau. Aber im internationalen Profibetrieb muss es selbstverständlich einheitliche Regeln geben. Aber wer bestimmt denn eigentlich, wie hoch das Tor, wie groß das Spielfeld ist und wie viele Spieler überhaupt auf dem Feld stehen? All das fragen wir jetzt unseren Kollegen, Fußballexperten und RBB-Sportreporter Dirk Walsdorf. Moin Dirk.
Morgen.
Morgen Dirk. Dirk, wie groß ist so ein Fußballfeld eigentlich?
Ja, kommt drauf an. Musst du mal zum Feld bei dir in der Nähe gehen und einfach mal nachmessen, könnte einen Moment dauern. Es gibt keine einheitliche Größe. Das hat man ja vielleicht schon mal gehört, aber die Varianz ist wirklich bemerkenswert. Also ein Fußballfeld muss zwischen 45 und 90 Meter auf der Breitseite lang sein und zwischen 90 und 120 Meter auf der Längsseite. Nur quadratisch darf es nicht sein. Also 90 mal 90 ginge ja theoretisch. Mhm. Das gibt's nicht. Aber ansonsten gibt es richtig große Unterschiede.
Nun lernen gerade wir Journalisten in allen möglichen Seminaren ja, du musst Dinge immer vergleichen mit so Sachen, die Leute sich vorstellen können. Deswegen hören wir ja andauernd, ja, das und das ist
die
zwei Fußballfelder
ist groß, so groß wie
5 Milliarden Fußballfelder, ein 13. Fußballfeld und so. Das ist also kompletter Quatsch. Ja.
Es ist kompletter Quatsch insofern, als dass man dann immer fragen könnte, welches Feld meinst du denn? Freiburg oder Berlin? Aber tatsächlich ist es so, dass seit 2008 dieser Quatsch ein bisschen ernster geworden ist, weil es jetzt eine Regeländerung gibt. Und die geht dahin, dass bei Europacup-Spielen, bei Länderspielen und so weiter ein Feld 68 mal 105 Meter messen muss. Das ist ganz praktisch, weil das nämlich die Maße aller Felder sind, die innerhalb einer Laufbahn gebaut sind. Und wenn zwar die Laufbahnen in den Stadien immer weniger, aber denken wir zum Beispiel an Berlin, da gibt es noch eine Laufbahn und Gott sei Dank, das Feld des Olympiastadions passt auch. Aber um nochmal das Spaßbeispiel Freiburg zu nennen, da ist es tatsächlich so, also wenn der SC Freiburg nochmal in den Europacup kommt, da müssen die noch mal ein bisschen umbauen. Fällt das zu kurz?
Wer bestimmt denn eigentlich jetzt, dass die ihr Feld umbauen müssen? Also wer legt diese Regeln fest?
Ach, die Fußballregeln. Also überall gibt's Leute, die an Regeln rumkritteln, aber am Ende zählt nur die International FA Board, um das mal ganz schön zu sagen. Boah. IFAB, wie wir Profis das nennen. Von IFAB höre ich eigentlich auch als Sportreporter nicht so richtig viel. Da sitzen 8 Herren drin und die dürfen alles bestimmen im Fußball. Ist ganz toll, super Job. 8 Männer und die machen die Fußballregeln und das machen sie schon ziemlich lange, schon so 150 Jahre.
Ich wollte zuerst sagen, ich habe mir auch gerade ein neues IFAB gekauft, aber ich glaube, da habe ich was verwechselt. Wer bestimmt diese 8? Geht es um Bestechungen, Intrigen?
Ja,
gibt's da eine Erbfolge?
Also erstens ja und zweitens nur hintergründig. Also Bestechung und Intrigen wahrscheinlich schon, denn die FIFA hängt mit drin und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Nein, aber tatsächlich ist es ein ganz interessantes Ding. Also schon der Name International FA Board ist so ein bisschen in Widerspruch in sich, denn die FA, das ist quasi der DFB von England, der älteste Fußballverband der Welt, 1863 gegründet.
Also eine internationale, rein englische Vereinigung.
Ja, fast. Jetzt quirlen wir das irgendwie zusammen und was kommt bei raus? Also eine Veranstaltung, bei der 8 Männer beieinander sitzen und zwar jeweils ein Vertreter von England, Nordirland, Schottland und Wales. Die haben nämlich damit angefangen. Die haben sich schon Mitte der 1800er Jahre mal getroffen. Die FIFA darf aber mitmischen und schickt auch noch 4 Leute, die werden von der FIFA benannt. Die können dann zu 8 einmal im Jahr im März sich irgendwo treffen in einem schicken Hotel und die Fußballregeln, wenn sie wollen, revolutionieren. Passiert natürlich nicht.
Treffen hängt die sich eigentlich im regnerischen Schottland oder eher so auf den Malediven?
Ja, mal so, mal so. Ich weiß nicht, ob sie vorher auf die Wettervorhersage gucken. Zuletzt haben sie sich in Surrey getroffen. Also, okay. Aber es gibt auch exquisitere Orte. Doch, doch, bei der FIFA muss es schon immer auch ein bisschen mit Pling Pling und Champagner und so sein. Und die FIFA schickt 4 Kollegen damit hin. Die werden vom FIFA-Exekutivboard benannt. Und deswegen hat die FIFA da auch einen hohen Einfluss.
Liebe Dirk, wir arbeiten ja alle hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da gibt es ja gerne mal Arbeitsgruppen, Sitzungen. Da sitzt man dann zusammen, manchmal Wochen, manchmal gefühlt Monate und irgendwann entscheidet man, was man verdammt nochmal will, dass der Scheiß endlich aufhört. Gab es denn auch bei diesem International FA Board mal Entscheidungen, die zurückgenommen wurden, weil man gemerkt hat, ja, im Hinterzimmer hat es funktioniert, aber auf dem Feld nicht so gut?
Ja, haufenweise. Also es gibt wirklich, kann ich nur empfehlen, einfach mal auch ein bisschen durchgoogeln. Chronologie der Fußballregeln, da gibt's allerlei absurdes Zeug. Aber vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, wenn wir mal in die aktive Fußballvergangenheit gucken, es gab doch mal ein Golden Goal und ein Silver Goal. Und das Golden Goal hat ja Deutschland auch einen Europameisterschaftstitel beschert, nämlich den von 96. Oliver Bierhoff hat da einen schwachen Schuss losgelassen, der trotzdem ins Tor ging. Bums, waren wir Europameister, Spiel vorbei. Völlig bescheuerte Regel und herzlichen Glückwunsch IFAB, man hat sie zurückgenommen, diese Regel. Auch das Silver Goal, wo viele gar nicht mehr wissen, was das war, das gab es aber auch mal. Das hieß nämlich...
Wenn es knapp daneben ging, oder?
Das hat in der Abstimmung knapp verloren, diese Variante. Nein, tatsächlich, beim Silver Goal war es so, Torschießen und die laufende Halbzeit der Verlängerung noch zu Ende spielen. Spitzenregel, haben sie zum Glück zurückgenommen.
Demnächst kommt das Bronze Goal, darauf freuen wir uns und das lassen wir uns dann erklären von unserem Kollegen RBB-Sportreporter Dirk Walsdorf, der übrigens ungefähr ein 50stel Fußballfeld Längsseite groß ist. Das können Sie jetzt selber ausrechnen. Danke.
Danke, Dirk. Ciao.
Gesegneten Sonntag. 2-1.
Wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen vom letzten Wanderurlaub noch einen im Schrank, tief vergraben unter Skiunterwäsche und Joggingschuhen. Den Feldstecher. Welche Bedeutung der Feldstecher in der Geschichte hatte und wie weit man damit eigentlich gucken konnte und kann, das fragen wir jetzt den Experten für Feldstecher und Handfernrohre, Dr. Hans T. Seeger. Er hat unter anderem das Buch Zeiss Feldstechermodelle geschrieben, also ein Wälzer für Fachleute. Guten Morgen, Herr Seeger.
Guten Morgen.
Herr Seeger, woher kommt der Begriff Feldstecher?
Das ist eine sehr alte Bezeichnung. Es gab den Begriff der Stechbrille schon vor 1800 und für Ferngläser hat wahrscheinlich der Wiener Optiker Simon Plössl erstmalig um 1820 diesen Begriff verwendet, Feldstecher, und bekannt wurde der Name dann, weil Carl Zeiss in seiner Werkstätte in Jena diesen Begriff aufgegriffen hat und für die eigenen Feldstecher verwendet hat.
Also geschicktes Marketing schon sehr, sehr früh. Also ich kenne die Dinger ja eigentlich heutzutage vor allem aus der Ornithologie. Also Vogelbeobachter schmeißen sich damit gerne flach auf den Bauch, legen sich stundenlang in den Busch und versuchen irgendwelche Vögel zu beobachten. Aber wozu wurde das Ding denn eigentlich mal erfunden?
Ferngläser und Feldstecher waren immer wichtig im Militär, aber auch in der Seefahrt und für die Jagd. Es gibt keinen Ersatz für einen Feldstecher. Wenn ich etwas sehen will, in Nähe heranholen will, heranziehen will gewissermaßen, ist ein Feldstecher oder Fernrohr das einzige Mittel, das das ohne große Arbeit erlaubt und ermöglicht. Eine andere Anwendung ist zum Beispiel die Verwendung im Theater, um die Schauspieler besser sehen zu können.
So, heute werden ja wahrscheinlich Feldstecher beim Militär eher selten eingesetzt. Ich vermute mal, das sind alles unbemannte Drohnen, irgendwelche Kamera-, Computerübertragungstechnik von Satelliten, oder irre ich mich da?
Da haben Sie recht. Heute ist die Radartechnik weit verbreitet und es gibt sogar den Effekt, dass man heute mit spezieller Erkennungssoftware ein Fernglas lokalisieren kann. Also wenn irgendetwas reflektiert, das so etwa 10 Zentimeter voneinander entfernt ist und die Radarstrahlen zurückwirft oder ein Laserlicht, dann weiß man, aha, da ist ein Fernglasbeobachter, und das ist dann gar nicht gut, wenn man ein Fernglas verwendet.
Ah, das heißt also, mittlerweile kann man mit einem Fernglas sogar von Radar entdeckt werden. Jetzt habe ich eine Fachfrage an Sie, und zwar, ich kenne ja diese aus Filmen vor allem, diese alten Fernrohre, die auch auf Schiffen verwendet wurden. Sie haben ja gerade schon gesagt, in der Seefahrt waren die sehr wichtig. Da guckt man nur mit einem Auge durch. Der Feldstecher, den ich als Kind hatte und den man heute so kennt, da guckt man mit beiden Augen durch. Warum? Hat das eine Vorteile gegenüber dem anderen?
Weil wir zwei Augen haben, können wir stereoskopisch sehen, also räumlich sehen. Und die von Firma Zeiss eingeführte Bauart, die ersten wurden 1894 gebaut, die erlaubt eben ein Fernglas sehen mit erhöhter Stereoskopie. Man sieht ein dreidimensionales Bild, das ist ausgesprochen angenehm. Das erlaubt auch so ein Tiefensehen, also unterscheiden, ist ein Gegenstand vor dem anderen oder dahinter.
Herr Seeger, ich vermute mal, Sie haben zu Hause selber eine riesige Sammlung von Feldstechern und Ferngläsern, oder?
Eine Sammlung habe ich.
Und was ist da Ihr liebstes Stück und warum?
Meine liebsten Gläser sind die U-Boot-Gläser aus dem letzten Weltkrieg, weil die damals die höchste Leistung erbrachten. Die haben eine vergütete Optik, das heißt, sie haben eine besonders hohe Lichtdurchlässigkeit. Sie haben ein wunderbares Bild, ein weites Seefeld. Und die durch diese Gläser versteht man, was man heute unter Fernglasfaszination versteht. Das sind Hochleistungsgeräte und jeder Sammler, wie ich zum Beispiel, ich bin ja auch Sammler, zieht diese Gläser heutigen Modellen vor.
Über die Geschichte des Feldstechers sprachen wir mit dem Experten für Feldstecher und Handfernrohre, Dr. Hans T. Seeger. Er hat unter anderem das Buch Zeiss Feldstechermodelle geschrieben, was Sie sicherlich alle gelesen haben. Dankeschön, Herr Seeger.
2-1.
Sonnenstürme erreichen in den letzten Tagen immer wieder die Erde und können angeblich nicht nur das Erdmagnetfeld stören, sondern auch dies Netz satt. Also ich wollte sagen, Handys, Stromnetze und Satelliten, wie so ein Sonnensturm entsteht und welchen Einfluss er wirklich auf das Erdmagnetfeld hat, ob er eventuell die Radio-1-Übertragung stören könnte. Das fragen wir Astronom und Autor Professor Dr. Dieter B. Hermann. Guten Morgen, Herr Hermann.
Hallo, Hermann.
Danke, guten Morgen.
Hermann, wie entsteht denn jetzt eigentlich so ein Sonnensturm? Windig wird es da doch nicht wirklich sein, oder?
Nein, windig ist er insofern, also zumindest nicht, dass wir ihn so nicht spüren, aber es ist schon eine Art von Wind. Die Sonne ist ja ein sehr großer und ein sehr heißer, gasförmiger Körper, der gewaltige Energiemengen freisetzt. Im Moment sehen wir ja das auch mal endlich wieder an dem schönen Wetter. Und da kommt es dann manchmal in den äußeren Gebieten der Sonne zu, man könnte sagen, Sensationen, zu Massenauswürfen im Zusammenhang mit der sogenannten Sonnenfleckenaktivität.
Was wird denn da ausgeworfen?
Ja, da wird also, vor allen Dingen sind es geladene, elektrisch geladene Teilchen, sogenannte Protonen, also Wasserstoffatomkerne, die da in Millionen Tonnen in das Weltall hinausgeschleudert werden. Und wenn solche geladenen Teilchen in den interplanetaren Raum geraten, also in den Raum zwischen den Planeten oder in Richtung Erde, dann wechselwirken sie dort natürlich mit den vorhandenen Magnetfeldern. Und erst recht, wenn dann dieser ganze Sturm hier in der Erdregion eintrifft.
Moment. Also das sind also Protonen, also quasi Masseteilchen.
Ja.
Und die kommen von der Sonne. Und wenn da jetzt Sonnensturm ist, dann merken wir das gleich hier auf der Erde? Oder ist der Sturm, den wir jetzt merken, schon ein paar Jahre vorbei?
Nein. Also wir merken es natürlich nicht unmittelbar sofort. Es dauert eine Weile, bis diese Teilchen, obwohl sie sehr hohe Geschwindigkeiten haben, dann hier bei uns eintreffen. Immer vorausgesetzt, sie werden auch in unsere Richtung abgeschleudert. Das kann natürlich auch in beliebige andere Richtungen passieren. Also ein paar Tage dauert das. Und deshalb gibt es ja diese Vorhersagen des sogenannten Weltraumwetters, dass man also dann in den Nachrichten hört oder liest, ja, morgen oder übermorgen Abend ist damit zu rechnen, dass solche Teilchen bei uns eintreffen, mit entsprechenden Auswirkungen dann allerdings auch.
Okay, wie sehen diese Auswirkungen konkret aus?
Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Im schlimmsten Fall, und das sind Dinge, die tatsächlich auch schon vorgekommen sind, kann es zum Ausfall von Handys kommen, kann es zum Ausfall von Satelliten kommen, also zum Beispiel auch zum Ausfall des GPS-Systems, oder es können große Ströme in Überlandleitungen induziert werden gewissermaßen durch diese Wechselwirkung, sodass dann also der Strom zusammenbricht. Das hatten wir alles schon, nicht unbedingt in Deutschland, aber in anderen Ländern, in Schweden, in Kanada, ist sowas schon passiert.
Ja, das ist ja alles Technik, schickimicki, Herr Hermann. Wir wollen ja wissen, was passiert mit uns. Ist das gefährlich für uns Menschen?
Ja,
ist das nicht gut für meine Gefühle?
Ein bisschen Technik, schickimicki brauchen Sie auch, damit Sie überall gehört werden können. Also es kann natürlich auch die Ionosphäre gestört werden und damit auch der Ausfall von Radiowellen im Rundfunksendebereich. Das ist durchaus möglich.
Ja.
Das Schönste und Angenehmste sind die Polarlichter. Das passiert dann ja meistens, weil die Teilchen in Richtung der Erdpole abgelenkt werden und dort in der hohen Atmosphäre diese wunderbare Leuchterscheinung hervorrufen.
Herr Hermann, Sie Wissenschaftsmensch, ich wollte ja wissen, was ist mit uns, unserer Gefühlswelt? Merken wir diese Sonnenstürme?
Nein, unsere Gefühlswelt, ja, wissen Sie, das ist nun eine sehr psychologische Frage. Wenn die Vorhersagen lauten, es kommt ein gewaltiger Sonnensturm auf uns zu und am Sonnabend wäre der da, dann bin ich sicher, dass es Leute gibt,
ich fühle mich komisch seit gestern,
etwas fühlen. Mhm. Aber de facto macht sich das auf uns also nicht bemerkbar. Wir spüren davon nichts.
Wie ist es denn mit diesen Protonen? Könnten die denn auch dauerhaft irgendwelche Schäden verursachen? Also ist der Satellit dann irgendwann mal komplett kaputt oder ist das nur so lange, da der Sonnenwind bläst?
Das kommt drauf an. Also die Satelliten werden natürlich entsprechend auch heutzutage schon ausgestattet, um solchen Ereignissen zu widerstehen. Denn es sind ja ganz natürliche Phänomene, die immer wieder vorkommen bei der Sonne, besonders wenn so ein Maximum der Sonnenfleckenaktivitäten hat. Also es gibt Satelliten, die nur vorübergehend gestört sind. Es gab aber auch schon Satelliten, die sozusagen hinterher nicht mehr zu gebrauchen waren.
Über Sonnenstürme und das Erdmagnetfeld, das uns quasi davor schützt. Naja, so richtig schützen tut's uns ja nicht davor. Aber über die Auswirkungen der Sonnenstürme auf uns Menschen sprachen wir mit dem Astronomen und Autor Professor Dr. Dieter B. Hermann. Herr Hermann, vielen Dank und ich fühle mich jetzt schon wieder gleich besser, wo Sie gesagt haben, es war nur eingebildet.
Es liegt daran, dass ich dir ganz tolle positive Lichtenergie schicke, Sven.
Ach, danke. Herr Hermann, tschüss.
Ciao. Ja, wiederhören.
2 auf 1.
Karl-Heinz Bonny, der Chef des Landwirtschaftsverlags, hat geschafft, was momentan kein anderer Blattmacher in Deutschland schafft. Er hat ein Magazin auf den Markt gebracht, das alle Auflagenrekorde bricht. Es heißt Landlust und erzählt vom Leben auf dem Land oder, wie wir hier gerne sagen, auf dem Feld der Ähre.
Oh.
Man sollte meinen, es ist eine Lektüre für den Bauernhof, aber man findet es immer öfter auch auf dem Kaffeetisch im Prenzlauer Berg oder Friedrichshain. Wie kann das denn sein? Wir begrüßen am Telefon Karl-Heinz Bonny.
Guten Tag. Herr Bonny.
Hallo.
Schönen guten Morgen. Wie erklären Sie sich denn den sensationellen Erfolg der Landlust?
Ja, der übliche Karlauer bei Podiumsdiskussionen ist, dass ich zugebe, es so ganz genau auch nicht erklären zu können. Aber es gibt natürlich ein paar ganz handfeste Gründe. Das Magazin ist einfach ein verdammt gut gemachtes Blatt. Es ist professionell, es ist emotional, es ist authentisch. Es bietet allerdings auch eine Vielzahl von Nutzen für Haus und Garten, Wohnung, Küche und Kochen. Und es ist einfach ein Bündel von Themen, mit dem man dann eben auch ein entsprechendes Interesse findet und die Leser bindet.
Für wen haben Sie das Heft ursprünglich entwickelt?
Ursprünglich hatten wir, weil wir ja ein Landwirtschaftsverlag sind in Münster, wenn auch Deutschlands führender, sind wir dennoch im Wesentlichen auf die Fachthemen konzentriert, eben auf Ackerbau und Viehzucht in der Region, aber auch bundesweit, ursprünglich für die Bäuerin und für die Landfrau gedacht, aber schon mit dem Fokus, dass es den gesamten ländlichen Raum und die Familien im ländlichen Raum interessiert. Gut. Das war so der Ansatz.
Ja, Herr Bonny, aber jetzt ist ja Prenzlauer Berg oder Friedrichshain nicht direkt ländlicher Raum und trotzdem findet es da herzlichen Anklang. Wie erklären Sie sich das?
Ja, die einfache Antwort könnte sein, die träumen halt vom Land. Aber es gibt natürlich ganz einfach auch eine Sehnsucht nach Natur und Idylle, nicht nur bei den Menschen auf dem Lande, sondern auch in der Stadt. Und man sollte nicht vergessen, dass natürlich auch sehr viele Städter entweder direkt noch oder eben in den Vorfahren auch eine Vergangenheit auf dem Lande haben. Nur 2 ganz einfache Zahlen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, immerhin vor 65 Jahren, war es so, dass mehr als 65 Jahren war es so, dass wir noch 1,8 Millionen bäuerliche Familien in Deutschland hatten. Jetzt haben wir vielleicht gerade noch 250.000. Das heißt, sehr viele, die dann in die Städte gegangen sind, haben zumindest noch in ihrer Familiengeschichte eine Tradition zum bäuerlichen oder zum ländlichen Raum.
Wie sieht denn eigentlich der moderne Bauer aus? Sie haben ja nicht nur dieses eine Heft sozusagen für bäuerliche Familien im Angebot, sondern Ihr ganzer Verlag beruht darauf, sozusagen für Bauern, für Bäuerinnen Angebote zu schaffen. Wie muss man sich das vorstellen heutzutage 2012? Hat der unten Mist am Stiefel und oben das Smartphone am Gürtel?
Mindestens das, aber der muss nicht unbedingt den Mist am Stiefel haben. Das hat er dann bestenfalls, wenn er in den sehr sauberen Stellen an der falschen Stelle unterwegs war. Im Grunde, wenn er eben Tierspezialist, also Züchter ist. Es gibt aber natürlich auch im Ackerbaubereich viele Spezialitäten. Im Prinzip ist der Bauer zuallererst Unternehmer. Mhm. Und dieser Unternehmer, den können Sie fast vergleichen mit einem Manager, auch in seinem Informationsverhalten, der beherrscht natürlich den Computer, der ist auch im Internet unterwegs und der ist auf dem Acker mit GPS gesteuerten Systemen. Da wird zum Teil sogar aufgrund der Aufnahmen eben auch die Düngung festgelegt. Der arbeitet mit allen technischen Errungenschaften. Es gibt Fütterungscomputer in den Ställen und der kann sogar während der Ernte, insbesondere in den neuen Bundesländern, wo die Flächen entsprechend groß sind und wo man dann in der Sommerzeit, in der Erntezeit mit mehreren Erntemaschinen nebeneinander daherfährt, kann der schon während der Fahrt Warenterminbörsen ankurbeln und versuchen, das direkt zu vermarkten. Also das ist ein breites Feld, das ist ein Manager und ein Unternehmer.
Also wenn Sie in Zukunft jemanden auf einem Trecker sehen, der einen Nadelstreifenanzug trägt, dann ist das der Bauer.
Ja, der hat dann aber Stiefel an.
Sie haben ja auch Internetangebote für die Landbevölkerung, obwohl der Bauer offensichtlich schon so viel online ist, dass er wahrscheinlich kaum Zeit hat, dahin zu gucken. Wie sehen denn diese Internetangebote aus?
Also wir haben schon vor vielen Jahren, schon in 97 begonnen, von den Zeitschriften aus, beispielsweise von Top Agrar, das ist so ein bisschen unser Manager-Magazin für Landwirte, oder von unserer Technikzeitschrift Profi, das ist so ein bisschen Automotorsport für Treckerfahrer. Mit diesen Zeitschriften haben wir angefangen, sehr früh schon im Internet Angebote für die Abonnenten zu machen. Das war im Abo praktisch inbegriffen. Mittlerweile machen wir an Vielzahl ein halbes Dutzend von Online-Börsen. Die bekannteste Börse ist Traktorpool. Dort kann man gebrauchte Maschinen nicht nur in Deutschland anbieten und suchen und finden, sondern in mehr als 9, 10, mittlerweile in 10 europäischen Märkten mit Visits von 1,2 Millionen im Monat und mit Angeboten von über 80.000 Maschinen.
So, ich überlege ja gerade wegen eines neuen Autos. Mal gucken, ob vielleicht ein Trecker in Frage kommt. Karl-Heinz Bonny, der Chef des Landwirtschaftsverlags, mit ihm sprachen wir über das moderne Leben auf den Feldern, auf dem Land und seinen Erfolgstitel Landlust. Herr Bonny, vielen Dank. Weiterhin so viel Erfolg. Tschüss.
Danke, alles Gute.
Danke. Ciao.
Ciao.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.